Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute auch wieder die Möglichkeit haben, auf Gottes kostbares Wort zu schauen, zu hören, was es uns zu sagen hat. Und bevor wir gemeinsam einsteigen, will ich nochmals ganz kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir dürfen nun auf dein Wort hören, Herr. Und ja, es ist ja ein so großes Geschenk, dass du dich überhaupt offenbart hast. Von wo sollten wir sonst Kenntnis haben von dir und von deinen Plänen mit den Menschen, dem ganzen Planeten, dem Weltall, Herr? Und ja, wir danken dir, dass wir jetzt eben dieses Wort aufschlagen dürfen und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir weiterkommen, tiefer wachsen, Herr. Hilf uns und ermutige, stärke, Herr. Du siehst, was ein jeder so zu tragen hat. Großer Rucksack, kleine Rucksäcke, jeder hat so seine Dinge, Herr. Hilf, das beiseite zu legen, gib uns Ruhe und Frieden, Herr. Und zu deiner Ehre, Herr, soll ja diese Stunde jetzt sein. Amen. Ja, wir starten gemeinsam mit zwei Versen aus der Bibel, zum einen Epheser 2, Vers 9. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die andere Stelle aus Galater 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was das bedeutet, allein aus Glauben oder allein aus Gnade? Ein Beispiel zum Einstieg des heutigen Morgens, vielleicht so typischerweise aus einem Schweizer Alltag. Das kann ich doch nicht annehmen. Diesen Satz, den sagen wir doch dann, wenn jemand uns ein Geschenk überreicht, dass in dem Moment wir das gar nicht erst fassen können, weil es uns zu groß erscheint. Oder wenn jemand ja auch in großem Maß uns etwas geholfen hat, das kann ich doch nicht annehmen. Gerne würden wir dann doch direkt eine Gegenleistung erbringen, irgendwie finanziell noch etwas beisteuern. Dem Helfer gibt man dann noch einen Geldschein in die Hand und sagt, mach damit was Schönes, gönn dir etwas. Dem Gegenüber ist dann das oftmals unangenehm, weil er gerne ohne Erwartung oder so einfach aus freien Stücken geholfen hätte. Und da entsteht ja manchmal wie so ein kleiner Kampf. Ich kann das nicht annehmen. Doch, du musst. Nein, das kann ich nicht. Doch, nimm jetzt. Und so passend dieses Einstiegsbeispiel. Ja, vielleicht für das zugrunde liegende Thema eben heute Morgen, unser Kampf gegen Gott. Zunächst wollen wir einige Situationen aus Abrahams Leben betrachten und wir merken dann, um was es uns heute Morgen geht. Denn ich glaube, niemand von uns kämpft bewusst gegen Gott. Aber vielleicht geht es Ihnen wie mir, und sie ertappen sich und ich mich doch irgendwo eben dabei. Zunächst schauen wir uns Abrahams Leben an, also einige Punkte aus seinem Leben. Und da sind wir auch bei erstens Situationen aus Abrahams Leben. Und da zunächst der erste Unterpunkt, das Land Kanaan, 1. Mose 12 und 13. Ja, Kapitel 12, das ist ja das Kapitel mit der Berufung Abrams, der Aufforderung Gottes, alles zu verlassen. Hab und Gut, das vertraute Zuhause, da, wo man sich wohlfühlt. Einfach alles. Und Gott gibt ihm die große, damit verbundene Verheißung. Gott hat Abram das Land Kanaan verheißen und Nachwuchs. 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also Gott sagt, du und deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Lot hingegen, er war nicht in Besitz dieser Verheißung und er hatte keine Rechte auf dieses Land. Wir erinnern uns, da kam es zu einer Begebenheit. Es war nicht genug Platz für beide mit all den Menschen und Tieren, die da jeweils dabei waren. Eigentlich hätte sich Lot zurückziehen sollen. Eigentlich hätte Abram ihn ja auch ausweisen dürfen als rechtmäßiger Inhaber dieses Landes. Aber es kam zum Streit zwischen den beiden. Und das ist ja eine Situation, die sich genauso auch in Ihrem und meinem Leben so zutragen könnte. Vielleicht nicht mit einem Landstück, aber irgendwie in einem anderen Zusammenhang. Da kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Meine Lieben, was wir hier erkennen ist, der höhere und der edlere Weg ist immer den Weg des Friedens zu gehen. Oftmals heißt es, sich zu erniedrigen, dem anderen die Vorteile zu lassen im Wissen, dass Gott es ist, der uns rundum versorgt. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ja, wie hat Abram gehandelt in dieser Situation? Er wollte Frieden wahren, Abram erniedrigte sich ja eigentlich unter Lot. Er lehnte es ab. Meine Lieben, er lehnte es ab. Dieses ihm von Gott höchstpersönlich verheißene Land geltend zu machen. Dazu kommt noch, er war der Ältere. Rein menschlich gesehen hätte Lot als der Jüngere sich beugen sollen. Aber er hat Lot die Wahl gelassen. Und da steckt doch diese herrliche Tiefe mit drin. Abram überließ also im tiefsten Kern Gott völlig das Handeln. Und wissen Sie, was Abram in diesem Moment so mitgemacht hat? Er hat das Ziel, das Gott ihm gesagt hat, dieses Ziel vor Augen gehabt. Er wusste, er war gänzlich überzeugt, Gott hat mir Kanaan verheißen und somit werde ich es so oder so erhalten. Abram erkannte und anerkannte somit was? Die absolute Souveränität Gottes. Er handelte nicht fleischlich, obwohl er eigentlich im Recht war. Er überließ Gott. Lot im Gegenzug, er erwählte sich selber. Augenscheinlich, aus menschlicher Perspektive, womöglich noch im Recht. Das beste Stück Land hat er sich gewählt. Aber meine Lieben, Gerechtigkeit unter uns Menschen ist nicht immer gleich Gottes Gerechtigkeit. Lots Verlangen war fleischlich gesinnt und so litt er später ja sehr, als er dann in Sodom wohnte. Das führt uns zur zweiten Situation, das mündet so ineinander. Abram kam Lot zu Hilfe, 1. Mose Kapitel 14. Es ging so weit, dass Abram ihm zu Hilfe kommen musste. Wir kennen die Geschichte. Die Nachkommen Lots bekämpften ja dann später sogar das auserwählte Volk. In dieser Begebenheit, Kapitel 14, da kämpften diverse Könige gegeneinander, mittendrin die Könige von Sodom und Gomorra. Und diese sind ja dann gefallen, die Güter und Menschen wurden gefangen mitgenommen, darunter auch Lot und sein Besitz. Abraham, er hat davon erfahren durch einen Boten, er hat daraufhin Krieger bereit gemacht. Und sie haben den Feinden nachgejagt und besiegt. Was heißt das nun? Ja, wenn Gott ihm verheißen hat, Kapitel 13, Vers 16, und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Und zuvor, wir wissen es, Kapitel 12, die bekannten Verse, er soll ein Segen sein für alle Geschlechter der Erde. Meine Lieben, Abraham war im Glauben so überzeugt, dass er wusste, ich werde nicht sterben, wenn ich jetzt in den Krieg ziehe, weil ich habe noch keinen Sohn. Und er wusste, Gottes Wort muss sich erfüllen. Er vertraute somit auf den Beistand Gottes, er kam Lot zu Hilfe. Er wusste sich völlig in den Händen des lebendigen Gottes und er stellte sich auch in dieser Situation unter Gottes absolute Souveränität. Lot wollte also das beste Land, die Könige wollten ihren Besitz vergrößern. Welch Unterschied zu Abraham. Die dritte Situation mündet auch wieder damit rein, auch Kapitel 14. Da begegnet Abraham dem Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und dieser sprach zu Abraham, dass der Höchste selbst die Feinde in die Hände Abrahams und seines unterlegenen Heeres gab. Kapitel 14, Vers 20. Und meine Lieben, ohne jetzt auf Melchisedek einzugehen, wir sagen einfach, er ist Priester dessen, dem allein die Belohnung zusteht. Gott besiegte die Heere und schaute zu, dass die Güter zurückkommen. Auch der Dank der Geretteten gebührt alleine Gott. Abraham gab das freimütig zu, er gab ihm auch gleich den Zehnten von allem. Also bevor Abraham in irgendeiner Weise an sich selbst gedacht hat, weihte er zuerst den Zehnten dem Allerhöchsten durch diesen Priester Melchisedek. Abraham hätte sich total bereichern können mit diesen Gütern und selbst der König von Sodom hat gesagt, er darf alles haben. Abraham darf alles haben, aber nein, Gott ist der Handelnde. Abraham war nur in Anführungsstrichen Werkzeug. Interessant ist hier im Namen Melchisedek, dass der Gottesname El zum ersten Mal erscheint in Bezug auf Glaubensgerechtigkeit. Und dabei müssen wir zwangsweise erkennen, alle Gerechtigkeit, sie gründet auf die Anerkennung der Oberherrschaft des lebendigen Gottes. Und das kommt doch bei Abraham in all diesen Situationen so wunderbar zur Geltung. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Gott, der Allerhöchste. Alles Recht überhaupt, es muss in dem einen, in diesem höchsten Gott wurzeln. Und interessant ist ja, dass menschliche Gerechtigkeit die Oberherrschaft Gottes ignoriert und überhaupt auch die Gottheit Gottes. Menschliche Gerechtigkeit ist zudem immer subjektiv. Niemand kennt alle Situationen der einzelnen Menschen, Motive, Gedanken. Niemand kennt das. Niemand weiß es. Aber Gott weiß es. Er sieht alles. Er weiß alles. In den Korintherbriefen heißt es, niemand kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Es bedeutet höchster, mächtiger, starker Gott. Höher ist niemand. Elohim ist der Schöpfergott. Meine Lieben, der höchste Gott ist somit auch der Gott, der alles geschaffen hat. Das heißt, dieser Gott, er kann über alles verfügen. Er verfügt über alles. Gott ist über allem anderen und somit sollte ihm in sämtlichen Bereichen des Lebens auch dieser Platz eingeräumt werden. Ja, das klingt ja so klar, aber ist es bei Ihnen und bei mir im Leben wirklich so? Genauso wie es Abraham zunächst gemacht hat. Und diese Namensbedeutungen, sie zeigen auch, alles andere wäre nicht recht. Und somit muss es uns bewusst sein, dass Gott der Eigentümer ist von allem, was es überhaupt in irgendeiner Art und Weise gibt. Ihm gehören die Menschen, Pflanzen, Tiere, alle Galaxien, einfach alles. Und das bezeugt Gott. Wir haben diesen Vers ja mal genannt im Rahmen einer Gebetsstunde, wo es ums Geben ging. Und dieser Vers, der hat mich nicht mehr losgelassen. Psalm 50, 10 bis 12. Da sagt Gott, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und alles, was ihn erfüllt. Der Mensch meint tatsächlich, dass ihm irgendetwas wirklich gehören würde. Interessant diesbezüglich ist, der Name Kain bedeutet Erwerb. Eva benennt ihren Sohn mit dem Namen Kain und bezeugt zwar, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Beim ersten Hinsehen klingt das sehr gut, aber denken wir mal darüber nach. Eine zugegeben heikle Frage vielleicht. Aber könnte es sein, dass Eva meinte, sie habe irgendetwas für Kain bezahlt oder in irgendeiner Weise etwas dazu beigetragen, ihn zu erwerben und somit zu ihrem Eigentum gemacht? Ein Erwerber ist ein Eigentümer. Unter uns Menschen vergeben wir Eigentumsrechte, aber Gott besitzt das alles als der Schöpfer. Und gut passen dazu, zu diesem Gedanken, würde der Ausgang Kains. Im Gegensatz zu Abel, dessen Name bedeutet Hauch und Nichtigkeit. Ist es nicht ein Kampf gegen Gott, wenn wir tatsächlich meinen, dass etwas in unserem alleinigen Besitz ist, im Sinne von, das gehört jetzt mir, und dabei klammern wir Gott aus? Wäre ein solches Leben mit diesen Gedanken konsequent zu Ende gedacht, wirklich allein aus Glauben? Wenn wir denken, ich habe mir das erworben, das habe ich mir erarbeitet, es gehört jetzt mir. So sollte durch unser ganzer Besitz, da sollte es uns doch immer wieder präsent sein, eigentlich gehört Gott alles. Gott verfügt über alles. Genauso wie einer, der alles gekauft hat. Meine Lieben, Gnade ist alles, was wir haben dürfen. Eine solche Zionshalle zu haben, es ist Gnade. Stellen wir uns vor, Gott ist so hoch, nicht einmal unsere Güter des Lebens können wir ihm streitig machen. Und mit diesem von ganzem Herzen erfassten Bewusstsein gab dann eben Abram all die Güter der Sodomiter zurück. Er betrachtete die Gerechtigkeit nicht aus der Perspektive des Menschen, denn rein menschlich gesehen, er ist in den Krieg gezogen mit seinen Soldaten oder Kriegern. Er hat den Aufwand ja gehabt aus seiner Sicht. Es wäre recht gewesen, er hätte die Güter behalten. Aber aus Gottes Sicht, wenn Gott derjenige war, der ihm die Feinde in die Hände gab, und Abraham hätte sich doch mit dem Behalten lebensnotwendiger Güter der Sodomiter auf eine Stufe gestellt mit diesen blutrünstigen und habsüchtigen Königen. Das ändert doch plötzlich den Blick. Wer hätte denn nun den Lohn wirklich verdient? Der Handwerker oder der Hammer? Und so übergab Melchisedek ihm in der Begebenheit von vorher Wein und Brot. Sie stehen für Leben, für Freude, für totales Genüge. Und wunderbar ist es doch, wenn wir hier diesen Schatten auf Christus ziehen und sein Erlösungswerk hin. Der Mensch, er lebt nicht von Brot allein. In Christus hat der Mensch alles, was er braucht. Wir sehen Abrahams Glaubensgerechtigkeit. Sie gründete sich darauf, dass Gott alles gehört, dass er der Höchste ist, dass er der Beschützer ist und dass er der Versorger ist. Gott ist der Beschützer, auch wenn Sie und ich ein Anliegen haben, das Richtige zu tun. Gott schenkt das Gelingen. Wäre es ohne Gott möglich? Abraham wusste um all den Segen Gottes ihm gegenüber und gab ihm eben, wir haben es gesagt, aus Dankbarkeit den Zehnten. Wem verdanken Sie alles in Ihrem Leben? Jeden Tag, den wir erleben dürfen, jedem Atemzug, den wir tun dürfen, unsere Familien, eben unserem Besitz. Abraham wurde gesegnet. Welchen Segen hatten letzten Endes diese Könige? Sie hatten keinen. Und nun, Abraham, wir haben diesen großen Gott beleuchtet, er glaubte diesem großen Gott. Abraham glaubte, das sieht man ja auch darin, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, wie will Gott das jetzt machen? Er hat geglaubt. 1. Mose 15, 2. Abraham aber sprach, O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Er stellte die Frage, ja, wie soll das jetzt ohne Sohn gehen? Auch wenn vieles ihm noch nicht unklar war, vielleicht an gewissen Punkten, wir kommen nochmals drauf zu sprechen, Zweifel aufkamen, Gott schenkte ihm dann den Blick in die Sterne und er wiederholte die Verheißung. Und in dieser Situation, da glaubte Abraham vorbehaltlos. Er wusste nichts von einem Sohn, er wusste von keinem Zeitpunkt, da war schon sein etwas fortgeschrittenes Alter. Aber nichtsdestotrotz glaubte er. Gott sagte nur, ich werde es tun. Und das war wohl der Höhepunkt dieser Glaubensgerechtigkeit Abrahams. Und dann sagt Gottes Wort in Kapitel 15, Vers 6, diesen bekannten Vers. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Fällt Ihnen etwas auf? Hier fehlt doch etwas. Hier fehlen Werke. Ja, Abraham konnte ja auch gar nichts tun. Er war ja absolut handlungsunfähig. Allein aus Glauben. Abraham war damals noch unbeschnitten, das Gesetz war noch nicht da. Hätte Gott Abrahams Wunsch direkt erfüllt, wäre auch kein Raum für Glauben mehr gewesen. Und in diesen Umständen, auch später dann, Abraham konnte nichts tun, da stellte sich Gott ihm dann in Kapitel 17 vor mit: Ich bin Gott, der Allgenugsame, der allmächtige Gott. Wichtig, einfach für die Einordnung, Abraham wurde gerechtfertigt vor der Beschneidung und vor dem Gesetz. Und das führt uns zu drittens: Wandle makellos. In Hebräer 11, da wird der Glaube Abrahams ja nochmal so herrlich auf den Punkt gebracht, auch in Römer Kapitel 4. Und dennoch wissen wir doch, dass Abrahams, später dann Abraham, dass sein Leben Schwankungen hatte. Fleischliches Denken, fleischliches Handeln. Und da fragen wir uns doch manchmal, ja, widerspricht sich hier die Bibel? Oder wie ist denn das überhaupt möglich? Ja, meine Lieben, das ist doch genau das Tröstliche, dass Gott selbst ihm trotzdem allem selber zum Lohn wurde. Und Abraham zum Mann des Glaubens in der Bibel wurde. Das ist doch, ich finde das gewaltig. Das ist unser Gott. Ihm ist auch das nicht unmöglich. Es zeigt doch, in der Bibel geht es nicht um unerreichbare Superhelden. Nein, es geht um Menschen. Menschen mit Schwächen, Menschen mit Schwankungen. Abraham ist nicht das Idealbild, das nicht erreichbar wäre. Nein, Gott hat uns ein realistisches Wort für unseren Alltag, für unser Leben, für das Studium gegeben. Menschen mit Schwächen und Schwankungen, Menschen, die hin und wieder, vielleicht auch unbewusst, gegen Gott kämpfen. Und so kam es dann in Kapitel 16 zu dieser bekannten Begebenheit: Sarai wurde ungeduldig. Kennen Sie das auch? Und ich bin da wahrscheinlich das schlechteste Vorbild von uns allen hier im Saal. Situationen, bei denen es uns innerlich zerreißt. Aber aushalten, warten und Geduld sind an der Reihe. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Das lässt doch einem dann schnell hinreißen zu einer Tat, eine Handlung aus eigener Kraft, nicht wahr? Schnell mal noch nachhelfen, da noch wursteln und irgendwie noch was zurechtbiegen. Und genau das haben Abraham und Sarai gemacht. Sie handelten in dieser Situation fleischlich. Daraus entstand Ismael, später wurden daraus auch Feinde Israels. Ungeduld, nicht warten können, fleischlich eingreifen. Und nun stellt sich doch noch die Frage, ja, woher wissen wir, dass das fleischlich war? Können wir das mit der Bibel begründen? Ich glaube, Kapitel 16,5 gibt uns schon eine Antwort, indem es Sarai in einer gewissen Art und Weise schon zugibt. Aber ganz sicher wissen wir es aus Galater 4, Vers 23. Galater 4, 23 sagt: Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Und da ist es wichtig, dass wir die Bibel mit Bibel auslegen und sehen, was die Bibel zu Fleisch sagt. Dann heißt es: Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Zudem sehen wir übrigens auch in Römer 4, auch nochmals in Bezug auf Superhelden, Abrahams Glaube. Er wurde gestärkt. Er war kein Superheld. Meine Lieben, auch wir brauchen keine Superhelden zu sein. Es ist nicht wie im Berufsleben, wo wir uns gut verkaufen müssen. Nein, wir müssen uns nicht besser verkaufen, als wir eigentlich sind. Wir dürfen einfach uns selber sein. Und dann kommt eben, wie bereits erwähnt, nach dieser Begebenheit, Kapitel 16, 1. Mose 17, Vers 1. Nach diesem Kraftakt aus dem eigenen Ich. Gott stellt sich nach diesem fleischlichen Versuch vor mit: Ich bin Gott, der Allmächtige, der Allgenugsame. Mit diesem Namen, da sagt Gott: Ich bin der, der alles besitzt, der, dem alles gehört, der Gott, der keine Bedürfnisse hat, und wenn er hungrig wäre, würde er es nicht sagen, denn ihm gehört alles. Und dann, meine Lieben, ist es doch sehr interessant in diesem Vers, da gab Gott Abraham plötzlich den ersten Appell an den Lebenswandel. Nach diesem Versuch, Kapitel 16, sagt Gott zu Abraham: Wandle makellos. Gott sagte zu Abraham: Ich bin der, der alle Möglichkeiten hat. Vertraue nicht auf dein Fleisch. Lebe auch so. Ich bin der, der alles kann. Gott wiederholt in diesem Kapitel nochmals die Verheißung. Und das ist doch so bewegend. Auch daraus wird doch so deutlich, wie geduldig Gott mit uns Menschen ist. Es ist doch interessant, wenn wir so durchdenken, oftmals, wo Zweifel aufkamen, machte Gott einen Bund. Das ist doch unglaublich. Diese Gottesnamen, wie haben sie uns angeschaut? Da sollte doch kein Mensch mehr zweifeln. Da ist doch mit einem Satz Gottes alles gesagt. Nur schon bei seinen Namen. Da ist eigentlich alles beantwortet, was wir wissen müssen. Und eigentlich, wenn dieser Gott sagt, ich mache das, dann dürfte eigentlich kein Zweifel mehr sein. Keine Frage mehr hochkommen. Die Sachlage ist geklärt. Und dass dieser Gott nicht sagt, einmal mitteilen reicht, jetzt schau selber, das ist gewaltig, beeindruckend. Gott, er geht auf das ein, er geht auf die Zweifel ein, er macht Bündnisse, er wiederholt Verheißungen immer wieder, er veranschaulicht sie und sagt, schau den Staub auf der Erde. Oder dann der Bund in Kapitel 15. Gewaltig, er stellt Abraham schlafend und geht alleine durch die zerteilten Tiere hindurch. Ein einseitiger Bund. Ja, was könnte Abraham schon ausrichten? Er ist sogar eingeschlafen, beziehungsweise Gott hat das gemacht. Und nun vielleicht eine provokative Frage. Konnte Abraham überhaupt makellos leben? Konnte er das, was Gott von ihm fordert? Makellos, ein Wort, das uns begegnet in 1. Petrus 1, das uns das Blut Jesu erklärt. Das war und es ist makellos. Kann ein Mensch makellos leben? Warum forderte Gott das von Abraham? Und wollte Gott das überhaupt wirklich? Oder wollte er damit etwas Höheres aufzeigen? Wir kommen noch darauf. Wir wissen, Abraham wurde der Glauben als Gerechtigkeit angerechnet, er glaubte Gott, aber meine Lieben, das heißt doch nicht, dass er hätte makellos leben können. Stichworte, die wir uns angeschaut haben, waren Ungeduld, nicht warten können, fleischliches Eingreifen. Ab Kapitel 17 dann, wandle makellos, da haben wir den Spannungsbogen nun offen gelassen und dann fordert Gott die Beschneidung. Und da fragen wir uns nun, ja, warum die Beschneidung und im zeitlichen Fortverlauf, warum dann auch noch das Gesetz bei Mose? Gott gab, wir haben es gesagt, oder erinnerte Abraham in Kapitel 17, ab jetzt ja Abraham, deshalb nennen wir ihn jetzt auch Abraham. Er erinnerte ihn an den Bund, den Gott mit ihm machte, und er hat die Verheißung wiederholt. Gott bestätigte das dann mit dem Bund der Beschneidung. Die männlichen Nachkommen sollen sich beschneiden lassen, das kennen wir. Ist es nun nicht interessant, dass das im Kontext mit diesem Versuch des gescheiterten Ichs, Kapitel 16, das in dem Bezug zu betrachten? Was könnte in diesem Kontext auf die Beschneidung hindeuten? Auch das lösen wir gleich auf. Das Fleisch, das wissen wir, es führt in die Knechtschaft, es führt in den Zwang, es führt in die innere Enge und dort kommt es dann plötzlich auf den Wandel drauf an. Wandle makellos. Etwas vorweggegriffen, die Beschneidung, sie war ja ein äußeres Zeichen von dem, was eigentlich hätte im Inneren geschehen sollen. Das hat das Volk Israel generell, es gab immer Ausnahmen, bis heute nicht verstanden. Die ganze Geschichte hindurch nicht. Nur Minderheiten, aber das Volk nicht. Ja, aber was wollte Gott wirklich? Und dann im zeitlichen Fortverlauf mussten sich ja die Juden auch noch an das Gesetz halten. Wir haben es gesagt und weil es zusammenhängt, auch hier die Frage. Wollte Gott wirklich, dass dieses Gesetz gehalten wird, so diszipliniert, das machen wir jetzt. Wir wissen, das Gesetz ist Israel gegeben, somit auch lokal dort an dieses Land gebunden. Und das Gesetz überhaupt halten zu wollen, meine Lieben, das ist etwas, was wir versuchen, das hat das Volk Israel durch seine ganze Geschichte bis heute nicht geschafft. Auch die Einschärfung der 10 Gebote, meine Lieben, im tieferen Sinn, wenn wir uns gründlich darüber nach Gedanken machen, merken wir, das schafft kein Mensch. Ist es wirklich das Ziel Gottes? Ist es nicht so, dass das Gesetz verhärtet? Es ist kein Volk auf der Welt so verstockt wie Israel, das konstant dieses Gesetz halten wollte. Ich glaube, das Ziel Gottes mit der Beschneidung und dem Gesetz und darüber hinaus auch eine Lektion mit der ganzen Geschichte Israels ist es zu zeigen, Mensch, du schaffst es nicht aus dir. Das Fleisch kämpft gegen Gott. Das Fleisch schmälert sein göttliches Wesen, das über alles verfügt. Beim Versuch Abrahams makellos zu leben, sollte ihm doch klar werden, ich schaffe es nicht. Das war doch Gottes Ziel, oder nicht? Es war doch eine praktische Lebenslektion an Abraham. Und bei der Beschneidung, dieses Stücklein Fleisch, was da abgeschnitten wurde, zeigt das nicht, das ist zu nichts zu gebrauchen. Ich stelle das einfach als Frage. Paulus sagt, wer auf das Fleisch vertraut und sich deshalb beschneidet, der begeht Zerschneidung. Philipper 3, die Verse 2 bis 3. Es sollte ein Symbol des wahren Inneren sein. Klar, wir wissen es. Israel früher war verpflichtet, aber später wird offenbar, die Pharisäer haben die Beschneidung aufgezwungen. Apostelgeschichte 15. Selbstgerechtigkeit war an der Tagesordnung. Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufstellen und denen aus den Nationen wollte man sie auch noch aufzwingen. Und zu was hat es geführt? Zu Zwiespalt und Streit. Auch das Gesetz, es wurde nicht gegeben, um gehalten zu werden. Es war nicht sein Zweck, dem Gesetz gegenüber, wissen Sie den Sinn davon, dem Gesetz gegenüber gehorsame Menschen heranzuziehen, so aus kalter Disziplin. Und Gott hatte es nicht nötig, das Gesetz zu geben, um die Menschheit zu erretten. Aber er musste zur Schau stellen, was im menschlichen Herzen drin ist. Er musste dem Menschen seine Unfähigkeit vor Augen malen, damit er allein erhöht werde als der Retter und Rechtfertiger in seinem Sohn Jesus Christus. Und deshalb sagt Paulus, das Gesetz ist gut. Und eigentlich können wir sagen, ja, das ist Gott gelungen. Es zeigt, der Mensch schafft es nicht. Er zeigt mit Israel, dass der Mensch die Forderungen Gottes nicht erfüllen kann. Und das Scheitern Israels in diesen Dingen hätte zunächst für sie selber, aber auch für alle Nationen, Völker auf der Welt eine Lektion sein sollen. Gott schreibt mit Israel Lektionen in der Geschichte an die Menschen. Und in Bezug auf Israel, da wissen wir, und deshalb glaube ich, geht es bei Israel um Glauben und Werke. Er zeigt, wenn Israel glaubt, und das wird ja erst noch sein, wenn der herrliche Sohn wiederkommt, ihr Herz ausgetauscht ist, wenn sie die neue Natur erhalten, erst in Christus ist man eine neue Schöpfung, dann können sie das Gesetz bzw. Teile davon halten. Warum? Weil es aus Glauben geschieht. Zuerst der Glauben, das ist ganz wichtig. Gott macht's. Und dann wird das Gesetz auch nicht mehr auf steinerne Tafeln, wir können sagen, auf verhärtete Tafeln geschrieben sein, sondern in ihre Herzen. Hesekiel 8, 8 bis 12. Und so war Paulus, oder so war damals für Paulus die anderen Juden, denen aus den Nationen, die da nahe dran waren, die zum Leib Christi wurden, da wurde das Gesetz wie ein Lehrmeister. Galater 3, 24 bis 27. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Lehrmeister, nicht im Sinne von das Gesetz erzieht Juden durch das Halten zu Christus hin. Nein, sondern weil die Erkenntnis des eigenen Unvermögens zum Vorschein kommt. Das sehen wir anhand des Volkes Israel. Und so sind alle fleischlichen Versuche, gerettet zu werden oder ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, sie sind einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt und ein Kampf gegen Gott. Wir können auch sagen, das Gesetz hat das Ziel, den richtigen Boden für das Evangelium vorzubereiten und zu zeigen, rechne in allem völlig mit Gott, eben auch im weiteren Glaubensleben. Und das führt uns zum letzten, vierten Punkt, der ist ganz kurz, also wir kommen eigentlich zum Schluss, und den benennen wir, wir in Christus. Heute, der Leib Christi, dessen Glieder sind in Christus, das haben wir uns auch schon mehrmals angeschaut. Interessant ist, Christus wurde unter das Gesetz getan, Galater 4, und er hat, oder Philipper 2, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber er hat das Gesetz erfüllt. Und meine Lieben, somit brauchen wir uns nicht an Paragraphen zu halten. Wir haben ja schon gesagt, das Gesetz war für Israel, wird sein. Aber auch diese Tatsache zeigt, wir brauchen uns nicht ans Gesetz zu halten. Ja, was lehrt das Neue Testament? Sie und ich sind mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus aufgefahren und mit Christus mitversetzt. Christus war unter dem Gesetz, hat es erfüllt und wir sind mit ihm eins. Deshalb hinkt auch manchmal so ein bisschen das Wort Stellvertreter. Er ist ja nicht ein anderer, wir sind mit ihm eins. Und das heißt somit, wir müssen keine Werke tun, um etwas zu erreichen. Und das heißt allein aus Glauben. So wie Abraham, außerhalb des Gesetzes, außerhalb der Beschneidung gerechtfertigt wurde. Und wir in Christus. Wir haben durch seinen Sohn die Gerechtigkeit Gottes, nicht unsere eigene. Die Gerechtigkeit Gottes ist Ihnen und mir zugeeignet. Aber natürlich für uns bedeutet es auch, wer in Christus ist, soll natürlich der Auferstehung gemäß leben, schon am heutigen Tag. Aus Christus heraus. Auch das eine Wiederholung, aber so wichtig, der Geist wirkt die Geistesfrucht. Und deshalb greift Paulus nach der Lektion des Alten Testaments mit Israel ja das alles auf im Römerbrief. Er beginnt in Bezug auf die Gemeinde bei Abraham, als er noch unbeschnitten war. Meine Lieben, angesichts dessen, dass das Fleisch Feind Gottes ist und immer noch dazu neigt, das Zepter zu ergreifen, Leistung zu erbringen, um gerettet zu werden oder zu gefallen. Folgende Fragen an uns. Wer kennt das auch? Und ich will niemandem etwas unterstellen. Jeder prüfe sich selber. Und deshalb sage ich auch, es könnte sein, dass Sie das auch kennen. Ich kenne es sehr gut von mir selber. Denken wir manchmal so, ich muss heute mehr stille Zeit machen, weil ich gestern keine gemacht habe. Ich muss jeden Tag dieses eine Gebet beten. Weil ich gestern Fußball geschaut habe, deshalb spüre ich Gott nicht. Gott, er ist nicht mehr da. Deshalb schaue ich kein Fußball mehr, damit er bei mir bleibt. Überspitzt gefragt, kämpfen wir nicht auch gegen Gott, wenn wir so denken? Bei all diesen kleinen und großen Dingen, in denen wir selber etwas versuchen? Bei allem, wo wir davon überzeugt sind, wir haben es gesagt, dass wir es uns erworben haben, dass wir etwas erreicht haben, ist es nicht zuerst dessen Verdienst, der uns das Gelingen gab? Und da merken wir, und ich auch sehr schnell, ich bin eigentlich nichts. Aber Gott, er ist alles. Wie ein Leben allein aus Glauben aussehen kann, das haben wir bei Abraham bestaunt. Er lebte mit dem Blick aus der Perspektive dieses über alles verfügenden Gottes. Die menschlichen Worte reichen ja oftmals nicht aus, aber so auf den Punkt gebracht könnten wir sagen, allein aus Glauben, allein aus Gnade, es bedeutet die totale Loslösung des ganzen Ichs und seines ganzen Seins und das zu übertragen auf Gott. Das ist allein aus Glauben und allein aus Gnade. Und so ist es doch ein Geschenk, das wir auch gar nicht müssen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In Christus sind Sie und ich schon heute in die Ruhe, in die totale Ruhe eingegangen.